Sehr geehrte Damen und Herren, die Veranstaltung beginnt in wenigen Augenblicken. Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen.
Sieben Tage, sieben Songs.
Hallo und herzlich willkommen. Hier ist eine neue Folge von Sieben Tage, sieben Songs. Mein Name ist Matthias.
Und ich bin deine Cousine.
Hallo, schön, dass du da bist. Meine Familie freut sich, eine Cousine mehr.
Sehr gut.
Ja, meine sehr große Familie. Passt du super rein, also kein Problem. Sehr, sehr warmherzig, also mit offenen Armen empfangen. Wir wollen heute ein bisschen über dich, deine Musik und vor allem über dein neues Album sprechen. Für alle, die dich vielleicht jetzt noch nicht so kennen und dich jetzt einfach nur hören, weil sie mit dem Podcast relativ regelmäßig verfolgen. Vielleicht kannst du so ganz kurz erklären, wer du bist, was du machst, vor allem welche Art von Musik du machst. Alles andere kommt, erschließt sich dann hoffentlich durch meine Fragen.
Also ich bin Ina, deine Cousine, und ich mache... Ja, die meisten würden wahrscheinlich sagen, so eine Mischung aus Punkrock und Deutschrock. Ich würde immer lieber sagen, ich mache irgendwie alles an Musik, was mir gefällt. Und habe nicht so Lust, mich da in eine Schublade packen zu lassen. Aber ja, ich sage mal so, das, was bei den Shows sehr energetisch vonstatten kommt, ist auf jeden Fall schon eher Punkrock angehaucht. Ich habe recht spät angefangen, das so als nochmal erfolgreiches Ziel zu sehen, Musik zu machen, sondern habe lange einen normalen Job gemacht, bin eigentlich Maschinenschlossermeisterin und habe dann irgendwann gedacht, oh Gott, bevor ich später meine Kinder hysterisch zum Gesangsunterricht schicke und sage, das wollte ich immer werden, Sängerin, habe ich irgendwie gedacht, scheiße, ich muss das nochmal probieren. Dann habe ich das gemacht und ja, hat dann noch eine Zeit lang gedauert, aber 2019 kam mein Debütalbum raus. Hat sich dann irgendwie über Corona ein Glück gehalten, dass Menschen mir die Fahne, die Stange gehalten haben und nicht sofort weggerannt sind. Und ja, jetzt kommt im Mai mein mittlerweile drittes Album Freaks raus.
Ja, du hast gerade schon gesagt, du bist auch quasi auf den zweiten Bildungsweg zu dem gekommen, was du gemacht hast. Ist ja nicht unbedingt der schlechteste, ist bei mir im Job genauso. Also ich habe auch erstmal in der Industrie gearbeitet, aber als Industrieelektroniker, also von daher... Und dann später was Soziales zu machen. Genauso ein großer Unterschied wahrscheinlich wie bei dir, das, was du jetzt machst. Was ganz spannend ist, du hast gesagt, du hast relativ spät angefangen. Du hast aber trotzdem schon so, was ich mir erlesen habe, zumindest so, wann du so gestartet bist mit dem Projekt. Das war schon 2013. Du hast ja vorher schon was anderes gemacht, aber du hast dann, ja, ich weiß nicht, unter die Fittiche begeben, kann man nicht sagen, aber du hast, also Udo Lindenberg hat zumindest einen kleineren bis größeren Anteil vielleicht daran, dass du vielleicht auch nicht aufgehört hast oder weitergemacht hast. Also du bist da so im Umfeld rumgeführt, du hast mit ihm auch gearbeitet. Ich habe tatsächlich für viele, die haben dich vielleicht auch gehört, wenn sie die Unplugged-Geschichten gehört haben mit Udo, da hast du eben auch schon drauf mitgesungen. Wann muss das gewesen sein? 2018 oder sowas?
Ja, das wurde 2018 aufgenommen.
So,
genau.
Dann hast du halt, du knallst in mein Leben. Und wie kam das, dass du... Mein Udo hat ja öfters mal ganz viele Leute, die wohl sagt, okay, die finde ich auch gut und die möchte ich unterstützen. Wie bist du da irgendwie reingerutscht?
Ich habe 2011 meinen Job hingeschmissen und gesagt, ich mache jetzt nochmal Musik und probiere das. Ich habe mein Leben lang Musik gemacht, aber halt nie gedacht, dass das irgendwie eine Perspektive sein kann, das wirklich zu tun. So nicht nur als Hobby und als kleiner Teil des Lebens, sondern wirklich so als Lebenskonzept. Und das hat dann noch recht lange gedauert, bis ich mich da so meinen Weg gefunden habe. Ich habe natürlich lange gekellnert. Und ich habe über Freunde, wo ich gewohnt habe, jemanden kennengelernt, die bei Udo in der Band gespielt hat. Damals schon wie heute. Und ich wusste, dass sie auch so Songwriterin ist. Und da ich halt mit jeder Faser meines Körpers jeden Tag versucht habe, meine irgendwie so in dieses Musikding und meine Karriere und das alles irgendwie zu greifen, saß halt irgendwie von morgens bis abends entweder in diesem Zimmer und habe Gitarre und Klavier geübt und versucht, Songs zu schreiben oder habe mich in irgendwelchen Bars rumgetrieben, um Leute kennenzulernen, die dasselbe machen. Und ich habe, sie hat damals bei uns öfter geschlafen, weil sie eigentlich in Berlin wohnte und hat dann sich jeden Morgen meine Storys anhören müssen, wenn sie da war. Das heißt, ich habe ihr entweder Songs zeigen wollen oder Texte oder wie findest du das und was sagst du dazu und bla bla bla. Und ich glaube, ich ging ihr tierisch auf die Nerven mit all dem Kram. Und irgendwann habe ich damals einen Song auf Facebook gepostet, wo wir gerade so ein Video zugedreht hatten und alles. Und dann hat sie mich angerufen und meinte, hey, na, ich habe gerade dieses Lied, das du da irgendwie veröffentlicht hast, auf Facebook gesehen. Dieses Video, ich glaube, das könnte Udo gefallen. Der hat so einen Förderpreis. Schickt es da mal hin. Genau, und da hatte sie recht mit. Irgendwie fand der das dann total gut und hat mich dann da eingeladen. Und ich sag mal so, ja, das war von da dann immer noch ein sehr weiter Weg, bis ich spiele in seiner Band und ich singe einen Song auf dem MTV Unplugged mit. Aber auch ein sehr aufregender. Ja, genau. Ich habe dann einfach nicht aufgegeben, den Kontakt zu halten und da dran zu bleiben, weil ich generell in solchen Sachen, ich glaube, alle, die schon mal mit mir arbeiten mussten oder mich erlebt haben, können wissen, dass ich da sehr nervig sein kann. Ich sag, du wolltest doch nochmal treffen. Hallo, du wolltest mir doch nochmal. Genau, und da bin ich sehr stark dran geblieben. Und bin viel zu den Shows gefahren und irgendwann wurde dieser Platz frei. Ja, genau. Und dann war so ein bisschen so, ja, dann macht Ina das halt.
Ja, warum nicht, ne? Ist ja schon mal so ein guter Einstieg, um ein bisschen auch zu erkennen, ja, die Liebe zur Musik und das immer dranbleiben und das, den Schritt zu machen aus dem Beruf. Du hast einen Meister, hast du ja gerade schon gesagt. Also das ist ja nicht einfach mal eben so gemacht, auch dann zu sagen, ich hau mich da jetzt voll rein. Was ich noch sagen wollte, bevor ich nämlich ganz vergesse, erstmal Gratulation. Ich habe jetzt die Tage gesehen in einem Post, dass du den Song Scheiß auf Ironie mittlerweile 10 Millionen Mal, nicht du hast ihn gestreamt, sondern deine, die HörerInnen. Oder du warst es selber, ich weiß es nicht genau.
Nee, ich war es nicht selber, aber ja, vielen Dank.
Ist das schon eine Marke, muss man ganz ehrlich sagen, Hut ab.
Ja, also vor allen Dingen etwas, womit auch ich ehrlich gesagt nie gerechnet habe. Und ich habe diesem Lied auf allen Ebenen sehr, sehr viel zu verdanken. Und es ist gerade bei dem Song umso absurder, weil es war 2019, der ist auf dem ersten Album, war das ein Lied, wo das wollte keiner haben. Das wollte, also alle, waren sehr, sehr viele Leute im Team, die mir davon abgeraten haben, meint, es wollte, damals war es auch noch gar nicht so normal, dass jetzt ist ja, glaube ich, so, ich finde, so 6 Jahre später ist schon ein bisschen zeitgeistiger, über feministische Themen zu reden und so. Aber vor allen Dingen da in dem Rockbereich, da gab es auch nicht so wirklich viele Frauen. Gibt es bis heute da in der Blase, in der ich mich bewege, nicht so richtig. Und da war so ein bisschen so, lass das mal lieber. Aber mir war das extrem wichtig, weil ich in meinem Leben extrem viele Erfahrungen gemacht habe. Gute wie schlechte. Und ich sehe bei gerade diesem Thema immer so, wo es um Gleichberechtigung, Feminismus oder was auch immer geht, ich möchte den Menschen nicht sagen, du musst so und so sein, das ist nicht mein Ding, weil ich mache selber so extrem viele Fehler und bin alles andere als perfekt und habe in meinem Leben, ich könnte dir eine Riesenliste schreiben mit Sachen, die ich, was das angeht, auch falsch gemacht habe, auf allen Ebenen und so. Aber ich versuche halt einfach, emotional Situationen zu erzählen, zu sagen, das ist eine Situation, denk da mal drüber nach. So. Und da gibt es dann noch ein zweites Lied raus an dich, das auch so ein bisschen diese Kerbe schlägt. Und deshalb ist es umso schöner, dass Leute sich das irgendwie rausgepickt haben. Es war nie eine Single. Es hat nie irgendeine Promo erfahren. Und irgendwie, dass das jetzt so mein meistgehörtes Lied ist. Und wenn das losgeht bei Konzerten, die Leute einfach, ja, da irgendwie schon jubelnd losschreien, das ist ein geiles Gefühl.
Hat sich davon selber einfach irgendwas entwickelt, ja, wo
ja.
Man gar nicht so mit rechnen konnte, was teilweise mal einfach wieder zeigt, dass es nicht immer nur die gezielte Promotion oder sonst irgendwas ist, sondern dass aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen sich das dann einfach durchsetzt. Warum auch immer, weil es einen Zeitgeist, einen Nerv trifft oder wie auch immer. Also, ne?
Also was bei dem Song von Anfang an klar erkennbar war, auch schon so im kleinen Kreis, ist, dass wenn Leute kein Problem mit dem Thema hatten, dass witzigerweise die erste Zeile dich ganz, ganz schnell reingeholt hat. Und ich glaube, das war so ein bisschen das Geheimnis von dem Lied, dass viele Leute die erste Zeile gehört haben und dachten so, was, hat sie das gerade gesagt?
Ja, wahrscheinlich, und die anderen gesagt, ach komm, was will sie jetzt, ne? Also im Gegenteil.
Die wird es auch immer geben, die Leute, die das sagen. Also ich merke auch schon, dass ich gerade aufgrund von diesem Song oder so von vielen als viel feministischer wahrgenommen werde, als ich mich selber wahrnehme. So, also ich bin auf gar keinen Fall auf einem Niveau, wie jetzt zum Beispiel eine Band wie Blond oder so, ne? Wo ich sage, alles klar, die sind da noch viel mehr im Thema und versuchen auch viel mehr Aufklärungsarbeit zu machen. Und was total toll ist, aber ich komme da nicht ganz so hin, so einfach. Und ich finde es aber witzig, dass für viele Leute, die sich von so einem Thema generell angegriffen fühlen, dass es dann eh kein Nachdenken anregt und sagt, ah ja, stimmt, ich habe schwul auch schon mal als Schimpfwort benutzt. Das ist vielleicht nicht so geil. Weil nichts anderes will ich erzeugen, so. Sondern eher so eine generelle Abneigung. Dann sind die sowieso raus.
Ja, ich glaube, das hat aber auch ein bisschen was damit zu tun. Du hast selber ja schon gesagt, es gibt jetzt so bei dem, was du da machst, eine Art von Musik auch nicht so viel Frauen. Und eine sehr große Männerdomäne. Und wenn du dann als Frontfrau da vorne mit der vollen Power und weiblichen Geschlecht da stehst, dann ist für viele erstmal so, da kommt jetzt hier die Power im Mann zu oder sonst irgendwas. Also wahrscheinlich viel mehr Zuschreibung, als ja, das Thema dann doch wieder hergibt, weil du eine Songtour machst. Aber im Großen und Ganzen machst du auch viele Sachen aufmerksam und alles andere ist auch eher Zuschreibung von dem, was du machst. Und von daher ist es da mal direkt angesprochen.
Und ich erlebe ja Gott sei Dank auch viel, viel mehr das Gegenteil, dass Leute in der Show stehen und ja, ich einfach bei einem Song wie Raus an dich, der im Prinzip auf emotionaler Ebene auch einfach nur Erfahrungen meines Lebens widerspiegelt und sagt, ey, bitte passt aufeinander auf. Gerade auch Männer ganz oft mit Tränen in den Augen da stehen, weil sie sich halt irgendwie vorstellen, dass sie nicht wollen, dass das ihrer Tochter passiert. Oder vielleicht auch Männer schlechte Erfahrungen mit Übergriffen gemacht haben. Das ist ja immer, das ist ja kein Thema, was wir nur auf weiblicher Ebene diskutieren.
Kommen wir zu deinem Album Freaks.
Ja.
Würdest du dich selber als Freak bezeichnen? Also, dass du jetzt kein normales Genre bedienst, merkt man, wenn man deine Auftritte verfolgt und wenn man dich verfolgt. Aber was macht für dich ein Freak aus?
Also, ich würde mich selber auf jeden Fall als Freak bezeichnen. Und das Schöne ist ja, dass es eigentlich ein urpositiver Begriff ist von Menschen, ja, die sich in ein Thema total reingearbeitet haben und da eine krasse Freude und eine krasse Detailverliebtheit dran haben. Aber es wird natürlich auch manchmal im Spielerischen, so wie aber auch sonst, als Schimpfwort benutzt. Also ich benutze es ja auch manchmal für Freunde so, als du bist ein Freak. Ja. Und dann ist es ja positiv gemeint. Aber es gibt es ja auch, dass Menschen das als etwas Negatives bezeichnen, weil wir im Endeffekt vielleicht nicht so aussehen, wie es manche tun. Und gerade, guck mal, ich bin eine Frau mit kurzen Haaren, mit einer tiefen Stimme. Ich kriege ja das Erste, was mir an den Kopf geworfen wird, wenn jemand mich nicht mag im Internet oder was auch immer, ist ja genau das, was du gerade gesagt hast. Emanze, ist das überhaupt eine Frau? Bla bla bla. Und das ist ein Thema, womit ich mich rumtreiben musste, seitdem ich ganz klein bin. Ich bin schon als Kind so rumgerannt und ich mag, dass ich das alles sein kann. So, ich möchte das alles sein und ich möchte mich so fühlen. Und ich mag diese ganzen verrückten Freaks um mich herum und ich mag selber einer sein. Und das war schon auf dem ersten Album Begriff, den es da schon gab, so im Positiven. Und auf dem Album Freaks habe ich ihn in der Tat in alle Richtungen benutzt. Also es gibt das Schöne, so wir sind die Freaks, geil. Guck mal, we're so fucking special. Lieber Weirdo als einfach egal. Ja. Und es gibt aber auch das, ja, dann nenn mich doch ein Freak. Wenn das für dich so, ja, tut mir nicht weh.
Du hast auch eben einen Song auf dem Album, der so heißt, ist dann vielleicht auch die Entscheidung noch einfacher gefallen, das Album eben auch so zu nennen. Wenn man den sich als erstes rauspickt, der sticht jetzt musikalisch schon wieder aus dem, finde ich, so ein bisschen aus dieser Punk- und Gitarrengeschichte so weit raus, dass der auch hier schon ein bisschen anders ist, auch von, ich weiß nicht, ich habe nicht alles jetzt von dir vorher gehört, ich kenne einige Songs, aber für mich hat er einiges an 80er-Jahre-Anleihen drin, so diese Synthi-Geschichten mit drin, Hall & Oates oder Maniac aus dem, ich glaube, aus Flashdance war
er. Flashdance, ja.
Also
ja.
So aus der Richtung, was man jetzt dann wieder schon, wenn man wieder in Kategorien und Schubladen denkt, bei dir jetzt überhaupt nicht suchen würde, aber das macht es schon wieder so stimmig, dass es wieder ein ganz anderer Part ist und macht den Song auch so interessant.
Am Ende des Tages wollte ich bei diesem Album viel ausprobieren, so auch musikalisch, und ich komme, also das sind natürlich Sachen, die liefen früher alle im Radio, als ich bei meinen Eltern auf dem Rücksitz saß, und das ist Teil meiner musikalischen Erziehung, so egal wie sehr ich das vielleicht gar nicht wollen würde oder was auch immer. Aber ich saß einfach auf dieser Rückbank, als komplett solche Sachen immer noch im Radio liefen. Und ich mochte diese Bilder, ich mochte diese Energie, die das hat. Und ich mag ganz, ganz viele ich meine, gerade in den 80ern gab es ja super viele starke Frauen noch so in der Musik, die da einfach gesungen haben. Und da habe ich auch ganz, ganz viel von aufgesogen, so bis heute. Und ich glaube, was mich in, ich sag mal so, diesem klassischen Punkrock oder nennen wir es Rock oder was auch immer, ich habe ja auch so als, keine Ahnung, Heranwachsende ganz viel das ganz amerikanische Zeug so gehört, was alles aus der Blase kommt oder den ganzen UK-Kram, der so 2006 irgendwie wieder größer war. Und da gab es halt immer so ein paar Unterschiede, dass in Deutschland die Leute immer nicht so richtig gesungen haben. So. Aber ich mochte halt immer so diese Bands wie Manu Diao oder so, wo dann halt einfach total krasse Beatles-Chöre drin sind, so im versteckten Hintergrund. Und trotzdem hat das so eine Rock-Energie und trotzdem hat das diese Gewalt und dieses Brachiale, aber es wechselt dann immer wieder in so eine Schönheit so. Und in so eine,
ja, die können nicht nur eins, die können nicht nur draufhauen. So. Also,
genau, jetzt will ich auch niemandem unterstellen, dass das in Deutschland niemand kann, aber ich habe es schwieriger gefunden so für mich. So, ich mochte immer, wenn dann doch gesungen wird und wenn es harmonisch und emotional berührend aufgeht. Und das sind so Sachen, denen jage ich einfach hinterher. Und mir ist dann ganz egal, was für ein Stempel man da drauf packt oder wie man das nennt. Ich möchte schöne Musik machen, die mich berührt. Und zumindest für mich ist das auf dem Album total passiert. Und ich hoffe, dass es anderen Leuten auch so geht.
Ja. Auf alle Fälle ist es sehr abwechslungsreich geworden, das Album. Das kann man schon so festhalten. Also,
finde ich auch.
Zum Beispiel ein Song, ich glaube, das ist der zweite, den du gedroppt hattest, Go Fuck Yourself, ist natürlich schon gleich erstmal, das ist eine Ansage, der ist hier einmal, und das ist auch der ganze Song so, finde ich. Der geht schon richtig voll los, ist ein kraftvolles Statement, aber manchmal auch gegen sich selber, also sich selber Grenzen zu setzen oder die Grenzen nach außen zu setzen. Also es ist nicht nur das Schimpfen, also finde ich, nicht nur das Schimpfen nach außen, sondern man muss es eben auch selber lernen, dies zu tun.
Total, auf jeden Fall. Also Go Fuck Yourself ist, ich verstehe, dass Menschen das für sich manchmal so interpretieren wie, ja, ich bin gut so, wie ich bin und da draußen, das, ne, tut mir nicht weh. Aber so ist es von mir gar nicht unbedingt gemeint, sondern für mich ist das ein großer Kampf für Selbstbestimmung. So dieses sich selber ermächtigen zu sagen, hier ist meine Grenze, hier lasse ich mir nicht mehr wehtun und das heißt nicht, dass ich mich nicht reflektiere und nicht nachdenke, das heißt einfach nur, hier ist mein Stopp, das brauche ich, um für mich klarzukommen. Und ja, ich liebe den Song auch auf jeden Fall total. Es war einer der ersten Songs, die fertig waren. Und immer, wenn irgendwie dieser Albumprozess manchmal so ein bisschen schwierig wurde, habe ich so manchmal den Running Gag vor meinem Team gemacht, so, aber wir haben zumindest schon mal Go Fuck Yourself.
Wie lang zeitlich gesehen war so dieser Prozess? Ganzes halbwegs eingrenzen?
Nein, ehrlich gesagt nicht. Also ich glaube, wir haben natürlich angefangen so mit ersten Anfängen, Skizzen, Ideen so nach dem letzten Album, würde ich mal sagen, so Dezember 22. Aber wir haben dann ganz viele Songs schon geschrieben und ich habe dann gemerkt, das ist es irgendwie noch nicht. Ich hatte da thematisch noch nicht so einen Faden für mich gefunden und fand es irgendwie noch ein bisschen belanglos. Und dann habe ich nochmal so Zeit für mich gebraucht, um zu sammeln, was ich eigentlich genau gerade möchte. Und dann war quasi so eine Pause dann nochmal drin. Und da gab es dann zwei Lieder schon, die es auch dann noch dadurch geschafft haben, weil die so zweite Chance gab es zum Beispiel schon, weil es war, aber ich finde, klanglich hört man auch, dass der so ein bisschen aus der ersten Zeit ist, aber der war mir thematisch einfach sehr wichtig, weil mich das da total beschäftigt hat, so, dass es wie viele zweite Chancen kann.
Woran könnte man das hören, dass zweite Chance aus dem ersten Teil ist?
Es ist bändiger, es gibt ja so ein paar Songs, die sind einfach bändiger dann gibt es ein paar Sachen, die haben einfach, da haben wir einfach viel mehr so dieses Synthesizer-Gespiele und Gegucke und Sound-Gegucke. Da habe ich mir einfach dann, haben wir uns mehr Zeit genommen, so im Studio für diesen ganzen Kram. So diese Synthi-Geballer rauszuholen, was sind da die Sachen, die mir da gefallen, die mich emotionalisieren, was sind die Sachen, die ich öde finde und so. Genau, und das hat die Nummer nicht mehr abgekriegt, einfach so ein bisschen, weil wir die dann gut fanden, so wie sie ist, weil sie in erster Linie. Sie ist trotzdem, finde ich, die beste Gesangsperformance auf dem Album. So.
Du sagst, du fandest wichtig, dass der mit drauf ist. Hat das auch thematisch was zu tun? dass du sagst, okay, das ist jetzt was, weil es sind ja immer so auch Themenschwerpunkte, die du mit einzelnen Songs setzt, dass du da jetzt was hattest bei Zweite Chance, wo du sagst, das muss jetzt raus.
Ja, ja, total. Also das war wirklich so, ja, das ist ein, das habe ich ja gerade quasi schon angedeutet, also Zweite Chance ist einfach für mich, ich habe mich sehr lange beschäftigt, dieses Thema, wem kann ich verzeihen, wer verzeiht mir? Und das zieht sich da so ein bisschen durch und auch mehr Wertschätzung für die Menschen um einen herum, die auch in den schwierigen Momenten da sind, weil sich natürlich in den letzten Jahren auch einfach echt viel verändert hat in meinem Leben. Also es ist einfach ein Unterschied für alle Menschen um mich herum, so, ne, wenn, keine Ahnung, ich mit meiner Familie über den Kiez laufe und es ist ein Freitagnachmittag und es ist Dom und alles, dann ist, merkt man schon, das haben mich jetzt früher nicht so viele Leute erkannt wie jetzt. So. Und das ist ja total schön, aber es ist ja auch für Menschen um einen herum, also ich verändere mich dadurch auf jeden Fall in gewisser Weise und Menschen um mich herum müssen damit auch irgendwie anders klarkommen. Und ja, das ist ja auch einfach schön, dann zu wissen, dass es einfach einen großen Teil Leute gibt, die auch Fan da sind, wenn das alles nicht ist. Und wenn dieser Applaus mal ein paar Wochen nicht kommt und wenn auch mal was daneben geht und so. Es ist ja nicht alles immer nur Erfolgsgeschichte so. Also dieses ganze Zweifeln hinter so Prozessen wie ein Album und so, da brauchst du ja gute Freunde, die dich da wieder rausholen aus diesen Löchern, die man da manchmal da hat.
Ja. Du hast gerade das Bild erschaffen, so wenn du mit deiner Familie über den Dom gehst, kennen. Ich finde, dass ein weiteres spannendes Thema, nämlich das Thema Familie, hast du auch in einem Song aufgegriffen, der vorher schon rausgekommen ist. Und zwar, der heißt, Familie sucht man sich aus. Und nicht immer Familie sucht man sich nicht aus, was ja viele Leute immer sagen. Oder Blut ist dicker als Wasser oder sonst irgendwas. Sagt der Song oder beschreibt der Song ja genau das Gegenteil.
Ich habe mal irgendwas gehört, dass dieses Sprichwort Blut ist dicker als Wasser immer falsch verstanden wird oder so.
Okay.
Aber da bin ich gar nicht irgendwie eingestiegen, deshalb weiß ich gar nicht. Das müsste man nochmal recherchieren, das fällt mir gerade mal wieder so ein. Ich finde einfach, dass es in meiner Generation zumindest, ist das in meinem ganzen Freundeskreis ein total relevantes Thema. Also ich habe wenige Freunde, die einfach so ganz normale Familienverhältnisse haben und selbst die, wo es in Teilen so aussieht, da denken wir da so, ui, weiß ich nicht, ob das nicht manchmal auch nochmal anders besprochen werden müsste. Aber am Ende des Tages macht sich da jeder sein eigenes kleines Zuhause. Ne? So aus den Menschen, die einem gut tun, aus den Menschen, von denen man sich verletzen lässt, den Menschen, von denen man gute Ratschläge annimmt, für die man bereit ist, da zu sein. Das ist man ja auch nicht unbedingt für jede Person immer, die um Hilfe bittet, kann man da sein. So, manchmal fällt einem das einfach schwer, manchmal fällt einem das leicht, manchmal fällt es einem viel schwerer bei den Menschen, die aber eigentlich viel wichtiger sind. Dieses typische Klischee, die Menschen, von denen man bedingungslose Liebe bekommt, behandelt man oft irgendwie mit viel raueren Dings, weil man irgendwie das Gefühl hat, man kann es da machen, so, wenn man da mal so Luft ablassen kann und dann aber wieder zurückkommt zu, hey, das haben die ja gar nicht verdient. Und diese ganzen letzten Jahre haben natürlich auch einfach, wir haben da im großen Freundeskreis auch viel zusammen erlebt und es schweißt natürlich zusammen. Wir kennen uns mittlerweile in Teilen viel, viel besser, als unsere Familien uns noch kennen oder das, was man grob als Familien versteht, verstehen teilweise die Themen nicht mehr. Trotzdem ist es Familie, aber sich aus all diesem, was einem da so, all diesen Menschen, sich sein Zuhause zusammenzubauen und zu entscheiden, wen man da reinlässt und wen man da nicht reinlässt und wo man auch mal Abschied nehmen muss, weil es einfach nicht funktioniert, weil es nicht gut tut und so. Das ist eine Riesenaufgabe im Leben, finde ich. Weil ich habe viele Freunde, die es, und inklusive mir, wo es einfach, wo man immer wieder merkt, es kommen immer wieder dieselben Themen hoch, weil man es eben nicht schafft, ja, einen Cut zu ziehen oder.
Ja. Kannst jetzt nicht beurteilen, aber könntest du ja vielleicht sagen, ob das stimmt. Also so mit dem Erfolg, gibt es dieses Sprichwort, mit dem Erfolg siehst du erst, wer deine richtigen Freunde sind oder was ja letztendlich so ein bisschen andeutet, dass man plötzlich ganz viele Freunde hat, die vielleicht gar keine sind, aber es gerne würden, weil sie was sich davon erhoffen. Hast du, ist bei sowas auch passiert oder ist das einfach
Ach,
nur
glaub,
so ein...
Ich glaube, dafür ist das ein Glück zu langsam und zu organisch gewachsen. Ich bin nicht Chiago oder so. Ich glaube, die müssen auf sowas, ich glaube, eine Nina Chuba oder ein Chiago, die müssen jetzt, um mal bei deutschen Beispielen zu bleiben, die müssen, glaube ich, auf sowas doller aufpassen. Aber das ist mir ein Glück nicht passiert. So. Also klar, gibt es natürlich immer mal so Situationen, wo man sagt, warum redest du jetzt gerade auf einer Party mit mir? Du hättest mich vor 2 Jahren nicht mit dem Arsch angeguckt. So.
Ja, das
aber
ist
das
ein
ist ja auch
Beispiel
ein ganz,
dann, ja.
Ja, aber das ist ja auch in ganz vielen, also in ganz vielen Momenten kann man sich da ja selber von gar nicht freisprechen und sagen, ja, fair enough, ich habe auch Menschen unterschätzt, schon mal in meinem Leben. So. Oder habe auch schon mal, keine Ahnung, vielleicht ein bisschen opportunistisch gehandelt. Das ist, da würde ich niemanden einen Vorwurf machen. So. Das ist einfach manchmal so, dass sich Dinge da drehen. Nee, eigentlich, ich habe ein sehr schönes, stabiles Umfeld und viele Menschen aus dem, was man Kernfamilie jetzt nennen würde. Das ist ja auch der Punkt, ne? Es geht ja nicht darum zu sagen, deine Kernfamilie ist nicht, kann nicht deine Familie sein. Bullshit, nein. Es gibt ja auch Leute, die suchen sich genau das aus. Also es geht einfach nur, du kannst es selber entscheiden. Du musst nichts Gegebenes hinnehmen. So, um nichts anderes geht's ja.
Wir hatten im Vorgespräch kurz darüber gesprochen, dass es mir mal ganz wichtig ist, ein bisschen nach den Songs zu gucken, die eben nicht vorher getroppt wurden und die so, ja, vielleicht dann eher Gefahr laufen, auch mal, wenn man nach A- und B-Seite von der Vinyl ausgeht, vielleicht dann unterzugehen mal, weil sie vielleicht auch auf Konzerten noch nicht so oft gespielt wurden oder wie auch immer. Und deswegen bitte ich meine Gäste, in dem Fall dich, hast du da irgendwie so einen Song, wo du schon mal sagst, Leute, egal wie, egal was, der darf nicht untergehen, bei dem möchte ich noch ein bisschen was erzählen?
Also das ist auf jeden Fall der Song, über den wir schon ein bisschen geredet haben, der Titeltrack Freaks, so. Zu dem haben wir auch ein wunderschönes Video gedreht, was dann am Release-Tag zum Album kommen wird. Auch in so einem, wie du schon ja verraten hast, ist ja sehr 80er-lastig, auch in einem richtig schönen 80er-Vibe. Wir haben sehr gelacht, als wir es gesehen haben, weil ein Kumpel von mir meinte, hast du da den ganzen 80er-Moves rausgeholt? Ich so, ich habe da gar nichts rausgeholt, das Lied ging los und ich habe getanzt.
Das ist alles wieder aufgeploppt, was du irgendwann mal gesehen hast.
Ja, genau,
oder?
Es hat wie Flashdance geguckt, auf jeden Fall wahrscheinlich. das war einer der ersten Songs, die fertig produziert waren, auch so. Und da gab es damals nur die erste Strophe und den ersten Chorus, was so schon hörbar war. Und das Demo war damals dann da abgeschnitten so ein bisschen. Und ich habe so oft zu diesem Lied so mit Kopfhörern gewiped. Das war wirklich, also ich glaube, ich habe kein Lied so oft gehört wie das. So, und das bedeutet mir extrem viel. Und es ist eine richtig schöne, da mag ich einfach alles sehr, sehr gerne. Dann,
ne? Ja, also der, ich glaube auch, dass der definitiv, wenn ich jetzt auch noch ein Video Schönes dazu gedreht hätte, dass der definitiv nicht untergehen wird. Nicht umsonst habe ich den auch schon relativ am Anfang angesprochen, weil ich da eben auch einige Verbindungen drin sehe und sehr viel Spaß dran gehabt habe. Deswegen umso mehr freue ich mich dann auf das Video, das dann dazu rauskommen wird. Wir hatten eben schon über Zweite Chance gesprochen, der ja auch etwas langsamer startet und dann sich immer weiter steigert. Du hast noch einen relativ langsamen Song drauf. Ich würde schon fast sagen Ballade.
Ist eine Ballade, ja. Auf jeden Fall.
Keine Liebe verdient heißt der.
Ja, ich weiß nicht, wann dieser Podcast rauskommt, aber es könnte sein, dass der Song dann schon veröffentlicht wird, weil es wird in der Tat jetzt die letzte Single vorm Album.
Habt ihr euch schon ausgesucht? Okay, dann
genau.
Kann es gut sein, dass du schon draußen bist, aber macht ja nichts, drüber zu sprechen.
Nee, genau, der kommt nämlich jetzt quasi übernächste Woche, am 25. April.
Okay.
Und wenn die Leute das jetzt schon gehört haben, wissen sie vielleicht, das Lied hat mich einige Kraft gekostet, auf jeden Fall, auf allen Ebenen, weil wir wollten schon super lange, so Vince, der Produzent des Albums, und ich wollten schon super lange so eine richtige Ballade machen, wo ich so wirklich mal gucke, wo es gesanglich auch so hingehen kann. Und dann gab es diese Idee und diesen Text. Und das war wirklich körperliche Schmerzen. dieses, die Leute kennen mich immer laut und die kennen mich immer stark. Und klar, es gab auch schon, wir haben auch schon auf dem letzten Abend so einen Song wie Ich bleib nicht hier, ne, wo es der auch, ich sag mal, recht persönlich um Schwächen geht. Aber da war das ein, da war einfach der Prozess ein anderer, wie das Lied entstanden ist. Und ich hatte, hab das mehr so mit mir selber ausgekaspert und dann gab es schon einen großen Teil, so das, den ich so einfach vorspielen musste. Ich musste nicht, wir mussten das nicht so zusammen entwickeln und ich musste nicht immer wieder diese Emotion vor Menschen zulassen. Und das war für mich ein krasses Learning. So dieses, wirklich so diese Texte und diese Phrasierung das erste Mal vor Menschen direkt auszuprobieren, das nicht so mit sich selber auszuklabüßern und zu sagen, hier, da, so soll das ungefähr werden, sondern wir haben wirklich immer genau so, wie kriegen wir das hin, dass dieser Text da jetzt irgendwie ja, die nötige, dass die Emotion da in keiner verfälschten Form irgendwo untergeht. Und ich habe, glaube ich, auch kein Lied auf dieser Platte so oft einsingen wollen. Ich mach das nochmal, ich mach das nochmal, ich mach das nochmal, ich kann das noch besser. Ja, bedeutet mir sehr viel. Ich bin gespannt, wie Leute es finden. Auf dem ersten Album gab es ja schon mal so eine Ballade, aber das war weiter von mir weg, weil das war einfach ein Text über eine andere Person.
Mhm.
Und das ist immer was anderes. Aber dann so über so einen intimen Moment, eine Beziehung, wo es am Ende nur noch um das gegenseitige Verletzen und die Deutungshoheit geht und ja, so da zu bieten, das war neu für mich.
Du hast jetzt so ein bisschen auch so einen Prozess beschrieben, wie der Song entstanden ist. Gibt es insgesamt in der Entstehung der Songs so eine gewisse Art und Weise, wie du arbeitest? Also sprich, ne, ich habe erst einen Text oder ich habe erst, es kommt jemand mit einem Riff oder ich habe irgendeine Melodie im Ohr. Also gibt es keinen, sondern es kommt, wie es kommt, oder
hast du nee, das ist wirklich sehr unterschiedlich. Also da gibt es keinen, Standardrepertoire für. Es gibt manchmal einfach musikalische Sachen, die ich machen möchte. Ich einfach sage, ich möchte, das soll so ein Riffsong da oder das und das Tempo. Und dann habe ich so eher eine Idee, so das möchte ich musikalisch machen.
Dann probiert ihr zusammen aus.
Genau, und dann wird so ein bisschen rumgedockt, eine die falsche Tonart. Und dann gibt es halt, klar, ganz klar Textideen oder Text oder komplette Chorusse oder komplette Strophen oder Anfänge mit Melodien, wo im Prinzip schon ja alles so ein bisschen vorgegeben ist, wo dann halt nur noch darüber geredet wird, was, wie man es jetzt aufsetzt, wird es eher dann wirklich genau das so Lied oder gibt es da noch eine andere Variante für, kann man das nochmal, klar, so ein Produzent ist natürlich auch dafür da, mal zu sagen, wollen wir das mal schneller probieren oder wollen wir es mal langsamer probieren, so, also ich bleibe nicht hier, Bring mich nach Hause vom letzten Album ist ein gutes Beispiel dafür, meine musikalische Idee dafür war so, ich kam rein, ich habe eine richtig gute Idee, und das so, bring mich nach Hause, und dann wird das so Kalinka-Kalinka-mäßig und immer schneller und immer schneller. Und Münzer mich anguckt und meinte so, können wir das einmal anders probieren, bitte? Und wir bleiben in ruhig. Ja, okay. Und dann haben wir das so durchproduziert und dann war so, ja, okay, hast recht. Schaut so richtig schön. So,
also, passt dann doch besser.
Genau, und dann haben wir diese anderen Sachen, das sind ja manchmal dann auch so Übersprungshandlungen musikalischer Art, wo ich mir das dann vorstelle, wie es auf der Bühne ist. Und das bauen wir dann einfach woanders ein. Dann haben wir gesagt, ah, da gehst du jetzt hin. Da kriegst du da deinen Kalinka-Moment und so. Genau, und ja, da gibt es überhaupt kein normales Rezept. Es ist, manchmal geht's, am Anfang muss man halt einfach alles auf den Tisch legen, wenn man anfängt, so ein Album zu machen. Man muss alle auf alle Textideen, alle fertigen Snippets, alles, was es an unfertigen oder peinlichen Demos gibt, das wird alles auf den Tisch gelegt, dass das halt nicht mehr in der Schublade liegt. Und dann passieren ganz oft so Sachen wie, ey, diesen Text da mit dem und dem, so, was ist denn, wenn wir das mal versuchen, in dieses musikalische Ding, was du machen wolltest.
Dann
so,
wird ein bisschen gepuzzelt. Ja, ja, ja.
Ja, genau, weil das liegt einfach auch daran, weil ich bin kein Mensch, der, ich spiele kein Instrument super krass oder so. Das heißt, wenn ich so Demos für mich mache, dann mache ich so das, was ich kann. Und manchmal habe ich was im Ohr und dann finde ich das aber gar nicht auf der Gitarre oder so. Und dann muss ich jemanden anrufen und sagen, pass auf, ich komme von da und dann will ich eigentlich den Akkord und dann singe ich das, was ich meine. Und dann, ja, probier mal den. Ah ja, den meine ich, super, danke, ciao. Und dann Genau, und das ist, also da fehlt mir Musiktheoriewissen, um manchmal das zu verhandwerklichen, nenne ich es, was ich im Kopf weiß, weil ich super viel Musik in meinem Leben gehört habe und das so vom Ding her verstehe. Und deshalb müssen wir uns da manchmal ein bisschen ranpuzzeln, dass wir da einfach sitzen und sagen, nee, ich meine den Akkord nicht. Meinst du den? Nein. So. Und dann ist es manchmal so ein Floh, mal jeder Riss so, ich glaube, sie braucht nur die andere Umkehrung. Ich glaube, dann ist schon okay. Und, ah ja, okay, jetzt passt. Ja, super, das meine ich doch. Warum denn nicht gleich so?
Genau. Ganz spannendes Thema ist, dass normalerweise ist es so, man bringt ein Album raus und dann geht's los. Da wird das Baby in die Welt rausgetragen, dann wird getourt. Du hast die Tour schon, naja, hinter dir nicht. Ihr tourt mit Sicherheit weiter, kannst du da gleich was zu erzählen. Aber du hast schon einen großen Tourblock Anfang März gespielt. Ich weiß nicht, 10 Stationen. Auch nicht nur in unbedingt den kleinsten Locations. Also ihr habt da schon einiges an Leuten auch gezogen. Wie war das? Habt ihr da schon alles vom Album gespielt? War das schon so ein...
Nein. Nee, wir haben, ich glaube, 2 unveröffentlichte Songs gespielt zu dem Zeitpunkt.
Okay.
Und wir haben natürlich ja auch schon viele Singles gespielt, weshalb ja schon ein großer Teil draußen
war.
Genau, und die haben wir auch alle gespielt. So, ich meine, wir sind natürlich einfach in so einer großen Größenordnung, dass wenn du schon möchtest, dass Streaming auch noch wächst und so, dann muss man natürlich nicht machen, aber ich habe schon den Anspruch da noch, dass da noch ein bisschen was passiert. Und dann ist natürlich das leichteste Promo-Tool leider Singles spielen. So, das heißt, für mich war klar, ich habe keine Lust darauf, dass dieses Album nicht genug Aufmerksamkeit bekommt, weil dafür habe ich viel zu viel Mühe und Energie da reingesteckt und dafür ist es mir zu wichtig. Und es ist einfach heutzutage so, dass Singles 1000-mal mehr Aufmerksamkeit bekommen als Albumtracks am Ende. Und deshalb wollten wir viele Singles spielen und das hat dann natürlich diesen Zeitplan einfach ein bisschen in die Länge gezogen. So, das ist einfach so. Das kann man jetzt verwerflich finden oder oh mein Gott, ist nicht Punkrock, aber am Ende des Tages möchte ich in erster Linie Musik machen, die gehört wird. So. Und nein, das stimmt nicht. Das ist ein falscher Satz. Ich möchte, dass meine Musik, die ich machen möchte, auch gehört wird im Sinne von, sie soll die bestmögliche Aufmerksamkeit bekommen, dass Leute, denen das bedeutet, jetzt nicht in dem Sinne, dass man die Musik verändert. Deswegen, das ist nicht der Punkt. Aber genau, und deshalb war schon recht viel draußen, was wir spielen konnten. Und die Leute brauchen ja auch immer ein bisschen, bis die Songs bei denen emotional ankommen. Also wir haben das jetzt wieder erst noch gemerkt, als wir die erste Tour nach dem zweiten Album gemacht haben, da wollten die Leute eigentlich nur das erste Album hören. Und es war irgendwie, also es war schon so, ja, okay, bei allen Songs vom zweiten Album war so ein bisschen verhaltener. Und jetzt merkt man halt einfach keinen Unterschied mehr zwischen den Liedern, so, die sich da durchgesetzt haben von beiden Alben. Und es war ehrlich gesagt eher super krass positiv für mich zu sehen, wie krass gut manche Songs einfach vom neuen Album schon funktioniert haben. Und wir haben auch einfach einen Song, Disclaimer, der gar nicht draußen war, der recht politisch ist, würde ich mal sagen, oder zumindest gesellschaftlich, inhaltlich, den haben wir einfach unangekündigt so rausgeballert und da gar nichts zu gesagt, so, weil ich gesagt, ich sag da gar nichts zu. Und das war einfach auch krass, so, dass Leute da sofort im Zettel irgendwie eingestiegen sind, es verstanden haben und so und ja. Spannend fand ich das.
Ja, ist auch spannend, dass ihr euch den gerade rausgepickt habt, Disclaimer, weil der ja ein Statement, eine Haltung zeigt von dir, also wer du bist und auch welche Erwartungen teilweise an dich kommen, also von, sei es Musikbusiness, sei es anderen Leuten und das ist schon eine Haltung und ein Statement.
Das hat aber natürlich mit der Zeit zu tun, so, also dass ich mich entschieden habe zu sagen, wir spielen das Lied jetzt auf der Tour, weil wir haben einfach, also warum gibt es dieses Lied? Dieses Lied gibt es, weil ich auf der einen Seite es eine Mischung aus amüsant und wichtig fand, mit Vorurteilen aufzuräumen, die es so gibt über mich, sei es, keine Ahnung, die hat eben mit der halben Musikbranche geschlafen, damit das funktioniert. Oder hasst Männer und keine Ahnung, ist halt so Major-Label-Gewächs, weil das war zumindest was beim ersten Album lustigerweise ganz, ganz viele Leute so gedacht haben. So, ja, aber die ist plötzlich irgendwie überall. Ich kenne jetzt, das ist so, das hat sich irgendjemand ausgedacht. Das ist kein reales, die ist das nicht. Das ist eine Hülle für das, was sich da ein Major-Label ausgedacht haben. Es war ja wirklich das komplette Gegenteil. Und es ist es bis heute. Und es ist alles halt DIY, selber gemacht, mit richtig, richtig viel Arbeit über Jahre. Und ich fand's, ja, ich hatte jetzt einfach Lust, das so damit mal aufzuräumen. Und natürlich vor allen Dingen aufgrund der politischen Situation, die sich einfach immer mehr zuspitzt, auch einfach zu sagen, ich war es ein bisschen leid, dass man entweder von den Menschen, die einer Meinung mit einem sind, dann immer so, also dass da jedes Mal die Erwartungshaltung ist, warum hast du nichts dazu gesagt? Warum hast du nichts dazu gesagt? Wenn man sagt, warum ich da nichts zu gesagt habe, ist, weil ich eine Woche im Studio war und überhaupt nicht das Internet benutzt habe. Und in den 2 Minuten, wo ich mir Kaffee gemacht habe, keinen schlauen Gedanken zu dem Thema hatte. Fertig aus. So. Und das ist natürlich ein absolutes Privileg, sich überhaupt diese Freiheit nehmen zu können, so sich mit manchen Themen auch mal eine Woche nicht zu beschäftigen. Und das ist auch nicht mein Anspruch, dass das die generelle Haltung ist, so dass man nichts zu Themen sagen sollte, auf gar keinen Fall. Aber es kommt ja von der anderen Seite dann auch, so dieses, oh Gott, Musik und Politik bloß nicht zusammen. Und ich sage, naja, das war von Anfang an so. Also auf dem ersten Album war auch schon irgendwie, ich sag mal, ich habe jetzt keinen Hehl daraus gemacht, dass ich mich generell eher dem linken Spektrum zugeordnen würde. Und dass da halt feministische Lieder drauf sind. Und ich finde es dann immer so, fand es dann so absurd, während des ganzen Albumprozesses ging es ja auch viel dann, weil das war der Europawahl, wo Leute sich dann aufregen, dass man zum Wählen aufruft und all solche Dinge, wo ich sage, also ich möchte diese Menschen auch einfach nicht bei meinen Konzerten haben, die mir auf der einen Seite meine Lieder gut finden, weil es ist irgendwie so authentisch ist, weil das ein etwas, was ich sehr oft zu hören kriege, ach krass, du bist so authentisch. Und mir dann aber ja im Prinzip den Mund verbieten wollen und sagen, ah, bei dem Thema bitte nichts sagen, weil Musik und Politik sollte man trennen.
Was absoluter Quatsch ist.
Man kann Musik und Politik an manchen Stellen trennen. So, das ist whatever. Aber man muss es nicht. Und in erster Linie kann das jeder Künstler, jede Künstlerin für sich selber entscheiden, inwieweit sie oder er in Kauf nimmt, Menschen zu verlieren oder vor den Kopf zu stoßen oder was auch immer mit Meinung und Äußerung nach außen. Und dieses Lied hat für mich so ein bisschen eine spielerische Art und Weise gesucht, zu sagen, pass auf, falls euch das noch nicht so ganz klar ist, also das und das und das und das und das ist meine Meinung zu gewissen Themen. Und vor allen Dingen auch, das kommt ja im C-Teil dann so rüber, zu sagen, ich weiß nicht, ob das so bleibt. Ich habe keine Ahnung, ob ich da nochmal feststelle in 5 Jahren, ach du liebe Güte, war ich da naiv oder war ich da zu dies oder zu unüberlegt oder überhaupt noch nicht radikal genug? Keine Ahnung. So, aber jetzt 2025, das Album Freaks kommt raus, ist das mein Disclaimer. Und wahrscheinlich wird es auch irgendwann Disclaimer 2 geben mit Änderungen und Updates zu meiner Person. Aber aktuell ist es so, ich glaube an den Klimawandel. Ich glaube nicht, dass die Erde eine Scheibe ist. Und ja, ich hasse auch keine Männer.
Ja, also ich glaube, dass wenn es denn nicht aus einem selber rauskommt, ist dann so, irgendwann wird man so, wie du schon selber sagtest, in eine Schublade reingesteckt. Wir haben ja das schon ganz am Anfang gehabt, dass die Fragen aufkamen. Ja, erstmal so, was hatte ich jetzt mit Lindenberg zu tun und wie hat das jetzt wieder gemacht? Das Image als Frau in einer Punkband und also was sich da alles mitkommt und genau da passt dann eben dieser Disclaimer auch rein, zu sagen, Leute, ja, ich bin so nicht, weil ihr denkt, dass ich so bin, sondern das bin ich wirklich und mit dem Rest können mir auch gestohlen bleiben. Und ich finde es total klasse, dass du so viel erzählt hast. Ich möchte jetzt aber noch wissen, weil wir über die Tour, die schon hinter dir lag, gesprochen haben, wird es denn jetzt auch noch relativ zeitnah eine Tour geben oder gibt es noch Festivals im Sommer und im Herbst erst eine Tour zum Album mit mehr Songs dann? Was ist geplant?
Nein, es wird keine Tour mehr dieses Jahr geben.
Okay.
Wir spielen nur noch jetzt Release-Shows, 2 kleine Release-Shows fürs Album, quasi Geburtstagssachen. Und dann spielen wir noch die große Familienfeier, Abschlussfeier am Ende des Jahres. Und sonst, nee, wird es keine Tour geben. Aber es gibt einen super schönen Festival-Sommer mit Rock am Ring, Rock im Park, Nova Rock. Ich weiß gar nicht, wo man da aufhören und wo man anfangen soll. Es wird richtig, richtig schön auf jeden Fall.
Also nehmt ihr da ganz viel mit und dann, ich glaube, da hat man sich auch nach so einem Album und nach so einem Festival-Getingel auch eine kleine Auszeit verdient.
Ja.
Ja, wir konnten natürlich jetzt logischerweise nicht über alle Songs auf dem Album sprechen, aber einen möchte ich nochmal unbedingt, weil es ist tatsächlich zu meinem Lieblingssong geworden.
Okay.
Warum das so ist, ist, weil es an der Musikrichtung lag. So jung und so dumm, das hat so ein bisschen diese Celtic Punk Power, würde ich das mal nennen. Also da ist so ein bisschen...
sehr irisch.
Ja, ich wollte gerade sagen, ich bin Irland-Fan, ich fahre jedes Jahr nach Irland und das fällt natürlich nur eins, diese Celtic-Geschichte. Und es lädt zum Mitsingen ein, nicht unbedingt zum Mitgrölen, weil dafür ist es dann schon fast wieder zu tiefgängig. Das ist nicht so ein Dresensong, aber ich glaube, auf Konzerten kommt er mit Sicherheit sehr schön. Also auf Festivals kann ich mir den sehr schön vorstellen und ist wieder eine ganz andere Musikrichtung, die er da bestückt, aber wie ist er darauf gekommen? Und das mit dem Inhalt finde ich auch ganz spannend. Wie ist der entstanden?
Also ich habe mich dann irgendwann mal in dieser Zäsur, nenne ich es mal, vom Album mal so 2 Wochen zurückgezogen und alleine in der Wohnung eines Freundes in Berlin gewohnt. Und da kamen sehr viele Songideen generell zustande, so die Urzeilen. Und da kommt auch irgendwie das her mit so jung und so dumm. Weil ich habe einfach Momente aufgeschrieben, die mir in meinem Leben viel bedeutet haben und an die ich gerne zurückdenke, um zu gucken, was will ich davon nochmal erzählen. Und da fiel mir eine Situation ein von 2018, wo wir unsere erste lange Support-Tour gespielt haben und das erste Mal gemerkt haben, jetzt interessieren sich gerade Menschen für diese Musik. So, und das war ein so besonderer Zeitraum. Ne? Das war so ungefähr ein Monat, wo wir alle in diesem Sprinter, alle an dieses selbe Ziel geglaubt haben. Das ja, obwohl, es ist ja keine demokratische Band, sondern es ist ja schon, ich mache das so und die anderen ziehen mit, aber die haben jetzt zum Beispiel keine Entscheidungsgewalt oder so. Das ist schon einfach künstlerisch, inhaltlich mein komplettes Baby. So. Und da trotzdem zu merken, wer damals einfach schon und noch viel länger auch schon an meiner Seite ist und diesen ganzen Weg mit all diesen Schwierigkeiten so mitgegangen ist, weil die an mich geglaubt haben, das ist ja, der Traum ist ja trotzdem derselbe. So für die alle. So dieses mit seinen Freunden jedes Wochenende loszufahren und Musik zu machen und dieses Leben zu führen, für das wir da alle kämpfen. Und da haben wir einfach die wildesten Situationen natürlich erlebt mit irgendwelchen Hotelzimmern, die nachts nicht aufgingen und auf der Straße sitzen und nicht wissen, ob man jetzt heute Nacht noch irgendwo ein Bett findet und keine Ahnung was. Und es ist gerade dieses Touring am Anfang läuft ja unter finanziell wirklich rudimentärsten und leibeszehrendsten Dingen so. Und ich habe mich an diese Situation erinnert, wie ich da heulend im Sprinter saß, so vor Freude und gesagt habe, Leute, das werden wir nie wieder erleben, was wir jetzt gerade erleben. Also, ja, geht doch gerade erst los. Und ich so, nee, das hier, das mit dieser Euphorie und diesem Ganzen, da war ja noch gar kein Druck da. Da war ja nur Euphorie. So, halt das Allerschönste, weil danach ging ja sofort irgendwas mit, können wir das halten und wie machen wir das jetzt und Release-Tour spielen und hoffentlich kommt da jemand und Ticketverkäufe und finanzielle Nöte, ob das dann funktioniert und jetzt so. Und in dem Moment war einfach nur pure Euphorie und das ist im Prinzip einfach ein Lobgesang auf Scheiß auf morgen, Augenblick genießen, weil keine Ahnung, ey, was weiß ich, ob morgen noch jemand zu deinem Cousine-Konzert kommen möchte. Ich hoffe, aber jede Tour, es muss einem in diesem Job einfach klar sein, jede Tour, die man gerade erfolgreich hinter sich gebracht hat, könnte in der Größenordnung mit dem Erfolg, aus welchem Grund auch immer, die letzte gewesen sein. Und das hat man alles schon 1000-mal gesehen bei diesen Karrieren. Und deshalb muss man da wirklich jeden Moment genießen, indem man diesen absurden Job mit dieser Liebesbekundung von Menschen, die da einem zujubeln und das wertschätzen, was man da macht jeden Abend und an all diese Menschen, die da jeden Abend wirklich ja 120% geben, um das auf die Beine stellen zu können, weil es ist nicht jeden Tag einfach. Es ist immer irgendwer mal krank, jemand hat ein privates Problem. So, und trotzdem ist uns allen dieser Job, dieses Kunstmachen vor den Leuten stehen so wichtig, dass da alle so krass an einem Strang ziehen. Das muss man einfach mit jeder Faser wertschätzen und genießen.
Und wie bist du dann drauf gekommen, das musikalisch in diese Form zu bringen?
Das ist so dieses typische, einfach, ey, am Ende des Tages sollte das eine Abrissnummer werden. So. Da stehst du in deiner Akustikgitarre da und sagst, was passiert, ne? Und das sind ja die einfachsten Akustikgitarren-Sachen, Herleitung, so, also irische Volksmusik. Ich bin ja schon immer froh, wenn jemand sagt, das klingt irisch und nicht, das klingt, jetzt setze hier irgendeine deutsche Band ein, die so eine Musik öfter macht.
Weil
ich
immer, ja, okay.
Kommentare lese, sage ich mal, ja, wir haben alle irische Volksmusik gehört, weil das ist einfach das, wo sich früher auch alle bedient haben, was wir gehört haben. So. Genau, und das ist einfach irgendwas, was ja, das ist ja in diesem ganzen Punk-Zeugs schon immer drin gewesen. So.
Ja, tatsächlich.
Und am Ende des Tages will ich will mich ja nicht langweilen in meiner eigenen Musik, also gucke ich ja immer, was habe ich noch nicht gemacht? Wo finde ich diese Emotion gerade am besten verpackt? Und das gehörte auf jeden Fall alles in so ein St. Patrick's Day Outfit.
Also wie gesagt, hat mir persönlich sehr, sehr zugesagt, weil, wie gesagt, schön. Ich bin sehr, sehr irlandaffin und mag aber auch die Art von Musik, also nicht unbedingt jetzt von den deutschen Bands, über die wir jetzt reden, aber auch ganz viele andere Sachen, die auch in die Rock-Richtung gehen. Also das ist einfach, nimmt mich immer wieder mit, zeigt aber insgesamt bei dir und fürs Album auch, wir haben jetzt über einiges geredet, wie unterschiedlich das ist. Also von dem 80er Anleihen über den irischen Punk, über andere Geschichten und Balladen. Und also man kann sich schon bei dem Album sehr abwechslungsreich unterhalten fühlen. Das finde ich, macht das total schön und bleibt auch, also was mich tatsächlich dann interessieren würde, wie sich dann so einige von den Songs dann irgendwann auch auf Konzerten durchsetzen, umsetzen und was auch immer lassen. Also das ist, glaube ich, auch mal nochmal wieder eine spannende Erfahrung. Aber das kommt ja dann bestimmt irgendwann dann auch nochmal in etwas größeren Stil, wahrscheinlich dann kurz bevor die nächste mit rausbringt.
Die natürliche Auslese von Liedern bei Shows ist immer, wie gut kommen sie beim Publikum an, wie anstrengend oder spaßig sind sie für die Band. Und also, das ist ja immer das Typische. Also es gibt zum Beispiel ein Lied, was das Publikum eigentlich immer gerne hören würde, was für mich aber so fürchterlich anstrengend zu singen ist, dass es mir einfach gar keinen Spaß macht. So,
und welches ist das? Los, komm, hau raus.
Ist unkaputtbar vom ersten Album. Es ist einfach unfassbar anstrengend zu singen. Und also ich kann mir das sehr gut anhören. Ich verstehe, dass Menschen das toll finden von der Message und so. Aber das ist einfach in so einem Set. Ich habe da dann keine Freude mehr dran und dann macht es auch keinen Sinn.
Okay, also dir ganz, ganz herzlichen Dank für ganz viele unterschiedliche Einblicke in deine Musik, in das, was du machst, was du liebst und natürlich auch in viele der Tracks aus dem neuen Album Freaks. Wird es das in allen Variationen geben, also CD, Vinyl, Kassette? Nee, Kassette gibt es ja dabei auch schon, aber wahrscheinlich ist es da nochmal eine oben drauf. Aber es wird dann auch in allen Formen käuflich zu erwerben sein.
Genau, das gibt es in allen Formen und Farben käuflich zu erwerben unter deinecousine-shop.de. Es gibt auch sehr schöne Bundles. Nochmal, ich weiß gar nicht, wann der Podcast rauskommt. Genau. Aber
ja, relativ kurz nach dem Release von dem Album. Ich das
schön, okay. Ja, siehst du.
Also kaufen. Also dir vielen herzlichen Dank für das tolle Gespräch und die vielen Informationen. Und den HörerInnen bleibt mir nichts anderes zu sagen als bleibt gesund und auf Wiederhören.
Ciao.
Stay real, stay tuned. Auf Wiedersehen.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.